Bevor es jetzt losgeht, möchte ich gerne eine Art Triggerwarnung aussprechen, auch wenn das keine Triggerwarnung im herkömmlichen Sinne ist. Und zwar würde ich allen von euch, die noch auf der Intensivstation liegen oder wirklich noch in der sehr kritischen, akuten Phase sind, euch bitten, diese Aufnahme noch nicht zu hören. Und zwar hat das verschiedene Gründe. Ich möchte das jetzt gar nicht groß und breit erzählen, aber ich glaube einfach, hätte ich manches gehört von dem, was wir gleich erzählen, das wäre zu viel gewesen auf der Intensivstation. Und ich kann natürlich nicht voraussetzen, dass das bei euch auch so sein wird. Oder dass es euch nicht doch irgendwie mehr Mut machen würde, als es euch mitnehmen würde. Aber wenn ich eine Sache gelernt habe, dann ist es, dass manche Dinge Zeit brauchen. Und deswegen bitte ich euch einfach, nehmt euch die Zeit und hört euch das in ein paar Monaten nochmal an. Und ja, kommt auch gerne auf mich zurück oder so. Und ich werde nochmal extra Episoden machen. Also klar, es gibt immer die alle hören können, egal in welchem Stadium oder halt auch überhaupt nicht krank. Und dann gibt es eben oder ich werde auch noch mal extra welche machen. Was hat mir Mut gegeben, genau in der Zeit? Ohne dann schon diese längere Perspektive einzunehmen, sondern nur, was hat mir Kraft gegeben am Anfang? Und an alle euch, ich wünsche euch unfassbar viel Kraft, ganz viel Zuversicht, ganz viel Ausdauer und wirklich alles, alles Gute dieser Welt. Und ja, glaubt an euch und ihr schafft das. Ich bin mir sicher, auch wenn ich euch nicht kenne.
Genau, ich bin Annika und hatte vor 6,5 Jahren meinen Unfall. Und zwar war das ein Grillunfall auf dem Festival. Da hat jemand Spiritus in den Grill gekippt und ja, ich stand halt eben zu weit, zu nah an diesem Grill und ja, war so ein bisschen auch für alle so ein Schutzschild. Als der Unfall geschah, war natürlich eine absolute Panik. Und dann habe ich mich hingeworfen und dann kamen ganz, ganz viele Leute, die haben relativ viele Flüssigkeiten auf mich draufgekippt. Da war teilweise auch Bier mit dazwischen, also einfach nur, um mich zu löschen. Und das war natürlich super krass. Einerseits, andererseits habe ich es gar nicht so realisiert. Ich lag dann eben so auf dem Boden und konnte auch nicht mehr aufstehen. Wahrscheinlich so ein, zwei Tage später, also nachdem ich eingeliefert wurde. Und zwar wurde ich so wach und ich habe so meinen Kopf gedreht und habe die ganze Zeit meinen Zopf gesucht. Und meine Mama, die saß neben mir und die hatte natürlich meine Glatze gesehen, aber sie konnte in dem Moment einfach nicht reden oder mir sagen, dass ich jetzt keine Haare mehr auf dem Kopf habe.
Gezeichnet fürs Leben. Leben mit Verbrennungen. Wie ist es, mit Behinderung zu leben? Umgang mit Trauer und Leid. Irgendwie anders sein. Mut machen. Der Podcast nicht nur, aber auch für Brandverletzte.
Hi Annika, voll schön, dass du heute da bist.
Ja, hey, ich freue mich auch.
Wir sitzen jetzt hier in einem etwas abgedunkelten Therapieraum. Es ist 16:45 Uhr abends. Es hat draußen geschneit. Annika hat gerade noch Yoga gemacht und es wird sicherlich sehr cool heute.
Ja, ich schau mal, ne? Also ich bin tiefenentspannt. Ich glaube, besser geht's gar nicht.
Ja, schön, dass ihr wieder da zuhört und ich würde sagen, wir steigen direkt ein. Annika, magst du dich mal kurz vorstellen?
Genau, ich bin Annika und hatte vor 6,5 Jahren meinen Unfall. Und zwar war das ein Grillunfall auf dem Festival. Da hat jemand Spiritus in den Grill gekippt und ja, ich stand halt eben zu weit, zu nah an diesem Grill und ja, war so ein bisschen auch für alle so ein Schutzschild. Als der Unfall geschah, war natürlich eine absolute Panik. Zu spüren. Alle meine umliegenden Freunde waren natürlich völlig überrascht davon. Wir sind alle fluchtartig von dem Geschehen weggelaufen und haben uns halt versucht zu löschen. Und ich kann mich halt gut daran erinnern, dass ich in dem Moment einfach absolute Panik in meinem Kopf hatte, weil, ja, ich wusste nicht, wie ich mich löschen sollte.
Ja.
Und dann habe ich mich hingeworfen und dann kamen ganz, ganz viele Leute, die haben relativ viele Flüssigkeiten auf mich draufgekippt. Da war teilweise auch Bier mit dazwischen, also einfach nur, um mich zu löschen.
Ja.
Und das war natürlich super krass. Einerseits, andererseits habe ich es gar nicht so realisiert. Ich lag dann eben so auf dem Boden und konnte auch nicht mehr aufstehen. Das weiß ich noch ganz gut. Und dann kam ein Bekannter von mir und der hat mich quasi in ein Auto getragen von irgendwelchen Leuten, die da auch am Feiern waren und ja eben gezeltet hatten. Und dann sind wir zum Sanitäterzelt gefahren und dort angekommen waren die natürlich alle super überfordert, weil ja, plötzlich kamen einfach so viele Leute, die verletzt waren. Also wir waren, glaube ich, 5 oder 6 Leute. Und ja, die waren damit einfach komplett ja, überfordert. Und ich lag dann auf so einer Pritsche, das weiß ich noch ganz gut. Und ich habe ganz, ganz doll gefroren. Und ich habe die ganze Zeit gesagt, boah, ich brauche mal irgendwie so eine Decke oder sowas. Also ich wollte, ich konnte mal, in diesem Moment konnte ich nicht sagen, was ich will. Also ich wollte einfach nur diese Folie haben. Aber ich habe es halt als Decke betitelt und dann haben sie gesagt, ja, wir haben ja keine Decke und oh, ich weiß noch, mir war so kalt und oh. Und das Einzige, woran ich mich da noch erinnern kann, ist, dass sie gefragt haben, ob sie meine Klamotten aufschneiden können. Da habe ich dann einfach nur noch ja gesagt und dann weiß ich nicht, ob sie mir was gespritzt haben oder ob ich in Ohnmacht gefallen bin, weiß ich nicht mehr genau. Ja, dann kam der Helikopter und der hat mich dann nach Halle geflogen. Das ist eine Erinnerung, die ich wahrscheinlich gern noch erlebt hätte, also unabhängig davon, dass ich jetzt schwerst verletzt ins Krankenhaus komme, sondern einfach allein dieser Flug auf im Helikopter. Also,
ja,
naja. Und dort angekommen kann ich mich an eine Situation erinnern, aber ich weiß nicht, wann das dann war. Wahrscheinlich so 1-2 Tage später, also nachdem ich eingeliefert wurde. Und zwar wurde ich so wach und ich habe so meinen Kopf gedreht und habe die ganze Zeit meinen Zopf gesucht. Und meine Mama, die saß neben mir und die hatte natürlich meine Glatze gesehen, aber sie konnte in dem Moment einfach nicht reden oder mir sagen, dass ich jetzt keine Haare mehr auf dem Kopf habe, weil sie einfach wusste, dass ja, meine Haare mein Ein und Alles waren sind, würde ich mal sagen. Und ja, das größte Problem in dem Moment waren eben meine abrasierten Haare. Und allgemein habe ich gar nicht realisiert, was eigentlich passiert ist. Also ich hatte überall Verbände an den beiden Armen, Händen, Beinen, alles war voll. Auf Lagerungsschienen draufgelegt. Es war, ja, schrecklich. Ja. Kann man nur so sagen, irgendwie. Ja.
Kann man nicht richtig beschreiben.
Nee, weil, ja, wenn ich mich da so zurückerinnere, ist es natürlich immer noch schmerzhaft. Ne? Das geht niemals weg. Und einerseits finde ich es auch gut, weil mich das immer wieder daran erinnert, was ich eigentlich auch geschafft habe. Ja. Also, was natürlich nicht Gutes ist in
dem Moment, ich weiß, was du meinst.
Ich ziehe daraus irgendwie meine positive Energie manchmal. Also nicht immer, aber oft.
Ist aber eine tolle Einstellung, weil du kannst es eh nicht ändern. Ne?
Richtig.
Also von daher ist das eine gute Einstellung darin, naja, auf der einen Seite das Gute zu sehen und auf der anderen Seite, finde ich, gibt es Dinge, in denen muss man nicht unbedingt auch noch was Gutes sehen können. Also, aber wenn da jede so was findet, ist das wichtig. Ja, danke schon mal bis hierhin. Du warst 18 bei dem Unfall.
Ach ja, vielleicht habe ich gar nicht gesagt, genau.
Sagen wir das noch.
18. Ja, mit 18 war die Welt. Da ging die Welt ja auch erst los für einen. Na, man ist 18 Jahre alt, man kann endlich feiern gehen ohne Mutti-Zettel, man kann Alkohol kaufen, also ich meine Auto fahren, man kann, also plötzlich, für mich war, ich bin 18 Jahre alt geworden, es war alles so oh, bombastisch, das erste Festival und ja, das war's dann.
Ja, und das ist ziemlich, also ich war ja auch 18 bei meinem Unfall, es ist ziemlich schnell dann alles vorbei, was so die Jugend charakterisiert, ne? Und dieses, wenn du schon im Helikopter ins oder kurz davor ins künstliche Koma versetzt wurdest,
dann ist man ja auch erstmal so disorientiert, ne? Also wo ist man jetzt, ne? Richtig. Wenn du noch in Gedanken da bei dem Festival irgendwie dann doch bist und ich in Gedanken bei meiner Wäsche in Bolivien, da ist natürlich, ich glaube, das kann man sich einfach nicht so vorstellen, wenn man noch, das ist ja wirklich dieses, wie man das so schön sagt, man wird aus einer Situation so rausgerissen oder aus dem Leben so rausgerissen. Mhm. Das kann man schön als Floskel sagen, aber was das wirklich bedeutet, das ist, ja. Das
stimmt.
Das heißt, du lagst 2 Tage im künstlichen Koma?
Ja, ich glaube schon 2 oder 3 Tage.
Mhm.
Und dann haben sie mich wieder rausgeholt. Also mir wurde oft auch erzählt, dass ich selbst irgendwie aufgewacht bin, aber das ist medizinisch, glaube ich, gar nicht erklärbar. Deswegen bin ich mal der Meinung, dass sie mich dann aufgeweckt haben. Vielleicht wollten sie da meine Lebensenergie charakterisieren in dem Moment, aber weiß ich nicht.
Naja, ich denke nur, wenn die Anästhetika da und so alles reduzieren, dann kann es schon mal sein, da auch so Situationen, wo ich, finde ich, beim Verbandswechsel plötzlich mal kurz da war und dann wieder weg war. Aber es hat keiner gemerkt bei mir. Ja, aber ja, also eigentlich ist ja wie in der OP. Das ist auch in der aller Regel wacht man da nicht auf.
Ja.
Genau. Wie ging es dann weiter für dich?
Na, ich war circa 2 Monate auf der Intensivstation im Brandverletztenzentrum. Und das war natürlich absolut geprägt von völliger Abhängigkeit. Ich konnte nichts alleine machen. Ich wurde gewaschen.
Zähne geputzt.
Also ich weiß nicht, ich kann jetzt noch ins Detail gehen, aber das sollte ich, glaube ich, lassen.
Sag mal so, alles, was wir tagtäglich für selbstverständlich erachten, von der Toilette über die Pflege, übers Essen, übers Trinken, all diese Grundbedürfnisse gehen nicht selber.
Ja.
Ganz einfach. So. Also, oder ganz schwer.
Ja, und ich habe mir auch immer gedacht, ich lag in diesem Bett und habe mir so gewünscht, oh, ich würde so gerne mal wieder auf Toilette gehen.
Mhm.
Also, das ist halt einfach so, man liegt da so gefesselt und man kann nicht und selbst wenn man wollen würde, das geht nicht.
Mhm.
Und
ich habe mehrmals davon geträumt, aufs Klo zu gehen, aber dann kurz vor der Toilette nicht drauf zu kommen oder so. Also es war irgendwie dieses Bedürfnis da, eine Toilette zu benutzen. Ja, das kenne ich. Ja, das ist furchtbar. Das kann man sich nicht vorstellen.
Nee.
Also es ist nicht dasselbe wie in einem Nachtbus zu sitzen und da ist keine Toilette und man muss einhalten. Das ist überhaupt nicht vergleichbar.
Naja, stimmt. Und ich hatte das Glück, dass jemand mit mir auf der Station lag. Der war auch im Austausch, irgendwie hier in Deutschland. Und ja, wir hatten eine Zeit lang, wo es uns gut ging, uns beiden gut ging, so weit wie es halt geht. Und dann haben wir immer zusammen gefrühstückt in den sogenannten Frischeraum. Also die Station war wie so ein Schlauch und am Ende des Schlauches war halt so ein Raum, da war ein Fenster auf und das war unser frischer Raum. Und da haben wir, ich weiß nicht, eine Woche lang jeden Tag gefrühstückt und das war mein absolutes Highlight. Und die haben das auch zugelassen, weil sie halt gewusst haben, dass uns das irgendwie gegenseitig stärkt. Und ich weiß aber auch noch, dass er und ich auch, also wir gegenseitig geschockt voneinander waren.
Mhm.
So zum einen, er hatte starke Verbrennung an den Händen, Armen. Ihm wurde dann auch noch eine Hand abgenommen. Mir, jedes Mal, wenn ich aufgestanden bin, war einfach alles blutig auf der Sitzfläche und also es ist halt, aber trotzdem war das irgendwie was Schönes und als es mir dann schlechter ging, ging es ihm besser, da ist er dann immer auf den Gang gelaufen mit so einem Ball und hat immer Fußball gespielt und dann hat sich das Blatt gewendet, dann ging es ihm wieder schlechter, weil er irgendwie eine Infektion hat oder so. Und dann habe ich ihn halt immer gewunken auf dem Flur, wenn ich meine Runden gegangen bin, was ich auch immer sollte, aber da ging es mir halt schon wesentlich besser. Aber ja, das hat einen irgendwie so ein bisschen gestärkt. Und ja, wo es dann aber darum ging, die Narben das erste Mal zu sehen, das war natürlich einfach auch eine Situation, die ich niemals vergessen werde. Ja, ich kann es nur so sagen, ich meine, mir war mein Äußeres und ist mein Äußeres bis heute auch irgendwo wichtig und als ich dann die Narben gesehen habe, war das natürlich ein riesiger Schock. Das war so, dass ich Ja, sie haben gesagt, wir können die Verbandswechsel nicht mehr mit Narkose machen. Du hast viel zu viel Schmerzmittel schon intus. Du wirst davon noch abhängig. Wir müssen das jetzt mal im Bewusstsein machen.
Also, das tut ja nicht nur weh, sondern...
Ja, richtig. Ja. Und ja, dann waren wir halt, haben sie mich auf so eine Badepritsche gelegt. Allein darüber kommen war schon einfach horrormäßig, weil das einfach auch alles wehtat, weil eben alle beiden Rückseite und Gesäßbereich waren irgendwie ja betroffen. Oder ist betroffen. Genau. Und dann war ich in dieser Badewanne und die haben mich so runtergelassen und dann sollte sich ja theoretisch der Verband lösen und es sollte ja ganz von alleine alles abgehen. Weil es dann aufweicht. Ja, die Theorie. So, ganz egal. Auf jeden Fall hat es unglaublich wehgetan und es war super schmerzhaft und dann war aber eigentlich der Punkt viel schlimmer, als ich dann meine Beine gesehen habe und diese Absätze gesehen habe und das war, ich bin da fast in Ohnmacht gefallen, weil ich habe es mir schlimm vorgestellt, aber so schlimm hatte ich es halt einfach nicht vor Augen, weil ich glaube, man kann sich das auch gar nicht so schlimm vorstellen, beziehungsweise ja, überhaupt vorstellen, wenn man im Vorfeld noch nie was mit Brandverletzungen irgendwie zu tun hatte. Das ist
ja, wie sieht eine Brandnarbe aus? Rot, ja, wie ein Sonnenbrand. Richtig. Ja, tut's aber nicht. Also nicht in der Tiefe.
Ja, schon krass.
Ja, und das ist ja auch total legitim. Also du meintest ja irgendwie so halb entschuldigen. Mir ist mein Äußeres wichtig, war es immer. Ist nichts, wofür man sich entschuldigen muss. Also,
hast du völlig recht.
Aber das und nur, weil du jetzt mit mir redest, wo ich... keine Ahnung, aber das war mein Leben lang so. Mir war mein Äußeres jetzt nie so sonderlich wichtig, aber es macht mich nicht zu einem besseren, nicht zu einem schlechteren Menschen. Das ist einfach so. Ja. Es macht es einfacher, wenn man so Narben hat. Es macht es einfacher, die irgendwie zu ertragen. Aber auch da ist es natürlich so, das Selbstbild. Und das ist es ja. Du hattest dich selber in einem intakten Körper, in einem gesunden, jungen Körper, ja. Und von einem Tag auf den anderen sind da Stücke rausgenommen, ja. Und nicht nur die Teile, die wirklich raus waren, sondern... ist nicht mehr dein Körper von vorher.
Ja, richtig.
Und du kannst selbst durch die Schmerzen oder so, kannst es dir ja nicht vorstellen. Also, ich habe immer gefragt, was mit meinen Ohren ist. Ja, ich hatte auch gedacht, dass da irgendwelche, ja, irgendwie so ein Teil weg ist und dass dann am Ende die ganzen Ohrmuscheln weg waren. Ja, kann man sich nicht vorstellen.
Nee.
Und das sagt ja einem auch keiner. Zum Glück, sage ich immer noch. Also, ich denke mir... manches braucht Zeit und hätte man mir das alles viel früher gesagt, ja, dann irgendwann gibt man ja auch die Löffel ab. Also vor allen Dingen, also bei mir ist es eher so, wenn man diese langfristig kommt. Stell dir mal vor, du hättest auf der Intensivstation schon gewusst, was das alles noch für den Rattenschwanz mit sich zieht.
Ja, ist richtig, aber ich fand teilweise eben auch, es schwierig, wenn die Ärzte gesagt haben, das dauert nicht mehr so lang. Also das wird gut zusammenheilen. Also in einer Woche ist das Gefühl alles zugeheilt und sie können dann auch wieder Abitur schreiben und kein Problem.
Ja, das ist
das. Das ist halt so die andere Seite, ne? Finde ich sehr schwierig. Also
es ist beides schwierig.
Ja.
Man sollte, ich glaube, man sollte nicht lügen.
Ja.
Also man sollte nicht Dinge sagen, die nicht so sind. Man sollte dann einfach sagen, dass es jetzt noch zu früh ist, zu sagen.
Ja.
So, weil das ist besser als diese, weil man baut ja so viel Hoffnung, ja. Und mir hat dann ja auch gesagt, sobald du auf der Normalstation bist, in 1 bis 3 Wochen bist du in der Reha. Es waren 2 Monate, ja. Ich habe die ersten 3 Wochen so darauf gehofft, ja. Und dann, als nach 3 Wochen klar wurde, ja, wir haben noch so 3 OPs, das war ein Weltuntergang für mich. Also, weil ich mich so auf diese, also, wenn man sich so auf etwas fokussiert und dann puff.
Ja.
Total. Ja. Aber also an alle zuhörenden Ärztinnen und Ärzte, bitte. Ja, naja, gut. Dann
gib keine falschen Versprechungen ab. Also kann man ja so sagen. Ich finde, wenn man es nicht weiß, dann darf man es auch nicht sagen. Und ich hatte eben diese Erfahrung gemacht mit den Entnahmestellen. Die haben mir gesagt, ich werde irgendwann die Entnahmestellen nie wiedersehen. Natürlich werden alle sagen, die mich kennen, boah, Annika, die sieht man noch gar nicht. Ich sehe sie aber ganz klar und deutlich. Und natürlich sind sie heller und natürlich unauffälliger als vor 6,5 Jahren. Aber sie sind da und sie sind nicht verschwunden und sie sind immer noch auffällig für mich, auffällig. So. Und das ist halt das, was ich sagen möchte. Aber man kann halt sich nicht... so weit in den Menschen versetzen, dass man sowas auch sagen kann. Weil jeder hat ja auch eine andere Wahrnehmung und eine Empfindung.
Ja.
Und das ist, ja, finde ich schwierig.
Aber ja. Ja, und das ist, ja, genau das ist halt schwierig. Keine falschen Versprechen machen und gleichzeitig nicht von vornherein mit ganz offenen Karten spielen.
Ja.
Weil das kann halt auch dann katastrophale Folgen haben, ne? Aber ich weiß noch, also es gab so zwei Momente, wo ich wirklich so dachte, nee, ich will mein altes Äußere wieder. Und das eine war, als ich so einen Flyer von Paulinchen gesehen habe, also von dem Verein Verband Verletzte Kinder und Jugendliche, da hat man halt die Narben gesehen. Ich war so geschockt, weil die mir immer erzählt hatten, die Narben gehen weg. Ja.
Ich hab eine ähnliche Begegnung gehabt, und zwar war ich dann schon so fit und die Physios haben mich runter mit in den Therapiebereich mitgenommen, und da war eine Therapeutin, die hatte auch eine Brandverletzung am Arm, und ich weiß noch, also jetzt fühle ich mich sehr schäbig, dass ich das gedacht habe. Ich habe es nicht ausgesprochen, aber ich habe es gedacht, und zwar habe ich gedacht, das gefällt mir nicht, so möchte ich nicht aussehen.
Ja.
Und ja, dann, also wenn ich jetzt, wenn jemand sowas zu mir sagen würde, ein Patient, dann würde ich sagen, boah, schäm dich.
Ja.
Und ja. Aber ich habe auch das gedacht, ich wollte nicht so aussehen. Und ja, es sollte einfach wieder alles so sein, wie es vorher war. Aber ja, es wird nicht. Wird nicht und kommt nicht.
Ich glaube, es ist wichtig, auch sowas mal auszusprechen. Mhm. Weil ich glaube, das geht viel mehr Menschen so, als eigentlich, ne? Aber es ist halt was dann irgendwie peinlich ist, unangenehm ist, was man nicht sagen sollte, was aber faktisch einfach so ist und was dann auch, ja, dazugehört irgendwie.
Ja.
Und ich sag mal so, ja, das mit den Entnahmestellen, die, ich weiß noch, als sie die einmal 2 Tage auf der Intensivstation offen gelassen haben und mir erzählen wollten, das ginge schon, ja. Die waren rot, die waren blutig, ich habe überall festgeklebt, ja. Und es tat sowas von weh. Ja, das waren meine ganzen Oberschenkel, mein Gesäß, ein Teil von meinem Rücken. Und dann immer drauf zu liegen, ja. Und eigentlich, ich hatte ja nicht die Kraft, mich hochzustemmen, aber eigentlich wollte ich die ganze Zeit in der Brücke sein, weil ich nirgendwo andocken wollte. Mhm. Ja, und ja, es mag sein, dass die Narben besser an der Luft heilen, wo es ja auch dann so, ja, unterschiedliche Meinungen zu gibt. Aber manchmal ist der Leidensdruck zu hoch, um die Verbände wirklich offen zu lassen. Und ich wurde dann auch irgendwann, weil ich war ja voll isoliert, das heißt, es war alles so ein bisschen mit dem Zimmer verlassen, war nicht. Ich wurde dann immer mit so diesem nicht ohne Alkohol Sterilium überkippt, mit so einer ganzen Flasche, und das Bett war hinterher klatschnass, um die Verbände halt abmachen zu können. Aber es war ein wenig besser. Also es war wirklich... Aber es war jetzt nicht so bombastisch toll.
Ja, gut. Die Methode kenne ich nicht.
Dass ich so sagen würde, das war richtig gut. Und dann manchmal sollte ich die auch unter der Dusche abmachen. Aber ich hatte so eine Angst davor, dass mir die Verbände gewechselt wurden. Ich habe das nur noch alleine gemacht. Ab einem gewissen Punkt habe ich das nur noch alleine gemacht. Ja, ich habe da so viele Erfahrungen gemacht von Leuten, die mir die einfach abgerissen haben. Ja, ich habe am Ende die Verbände niemanden mehr abmachen lassen. Und wenn, dann habe ich sofort losgeheult, bevor irgendwer was gemacht hat. Also es war irgendwie so, der Verbandswechsel...
Oh, ja, horrormäßig. Ich habe das auch noch so vor Augen. Wenn es soweit, also wenn der Pfleger reinkam, heute ist Verbandswechsel. Oh nein, da wurde mir schon ganz komisch.
Mhm.
Aber ja, bei uns oder bei dem Krankenhaus, wo ich war, da hat das immer in so einer Badewanne stattgefunden. Ja. Wetter,
ja,
Isadonna, und dann wurde das aufgeweicht.
Oh, nee, also irgendwie, da wird's, okay, ja, wir wechseln mal das Thema, ja, das ist, reicht jetzt, ja, okay, zu dem Thema.
Ich glaube auch.
Okay, magst du kurz zusammenfassen, wie du es dann von der Intensivstation bis zu dem Punkt, wo du jetzt heute vor mir sitzt?
Oh Mann, da werde ich jetzt mal kurz zusammenfassen.
Ja, ich weiß, 6,5 Jahre.
Ja, kein fast Problem. Ja, also nach meiner Krankenhauszeit kam ich dann direkt zur Reha, und mir war dann klar, ich möchte Abitur machen. Also ich war ja sowieso in der 12. Klasse, ich hatte insgesamt 13 Jahre Schule an unserer, also an meiner Schule war das so. Und genau, und mein Ziel war es, Abitur zu machen, ohne eine Klasse zu wiederholen, und deswegen kam ich hierher und gesagt, ja, 3 Wochen und dann gehe ich wieder. Ja, hat nicht so hingehauen. Annika war dann, glaube ich, 2 Monate hier, ja, das erste Mal. Und dann bin ich wirklich auch heim, weil ich ja, das nicht wollte. Ich wollte nach Hause, ich wollte den Schulstoff aufholen. Und es war mir wirklich wichtig, keine Klasse zu wiederholen. Ich weiß auch nicht, das hat mich irgendwie auch... Es war wie so ein Motor, der die ganze Zeit mich vorwärts getrieben hat. Mhm. Trotzdem habe ich in der ersten Reha viel, viel geschafft. Die Therapeuten waren sehr, sehr engagiert. Ich konnte anfangs nicht richtig laufen. Hier bin ich gut laufend rausgegangen. Meine Wunden sind nicht alle zugegangen, aber so zum Teil sind sie eigentlich schon zugegangen. Und nur mit ein paar offenen Wunden bin ich nach Hause. Das Problem war, dass zu Hause Schule wartete und der Alltag ganz schnell wieder da war. Und solche Kleinigkeiten wie eine Bürste mit meinen Haaren hat mich dann schon ganz schön aus der Bahn geworfen. Oder meine Zopfgummis oder mein Haaröl. Also das ist so, ich weiß nicht, ob es dir auch so ähnlich ging, aber ich hatte so, das waren so Kleinigkeiten, die mich immer wieder zurückgerufen haben und sagen, vor 4 Monaten konntest du dir noch die Haare kämmen. So, keine Ahnung, klingt irgendwie ein bisschen banal, aber es war für mich echt schlimm. Und dann halt eben der Verbandswechsel, morgens kam Pflegekraft, Eincreme, Kompressionskleidung, zwischendurch Narbenmassage vor der Schule, Narbenmassage, 2x die Woche 1 Stunde, anders habe ich nicht hingekriegt, wegen Abitur, war ja so wichtig. Schule hat 8 angefangen, also musste ich 7 schon bei der Narbenmassage sein. Bin ich von der Narbenmassage ganz schnell zur Schule gerannt, habe dann irgendwie nachmittags meine Hausaufgaben gemacht und ja, irgendwie gelernt, Schulstoff nachgeholt. Wenn ich jetzt so zurückdenke, krass und schön, dass ich es geschafft habe. Ich kann stolz auf mich sein hier, die Schulter klopfen. aber um das kurz zu fassen, habe ich schon wieder mal nicht geschafft, mich kurz zu fassen. Ich habe das Abitur gemacht und doch mit einem relativ guten Abschluss. Natürlich ärgere ich mich heute immer noch darüber, dass ich nur 2,4er Durchschnitt habe. Aber dafür, dass ich so viel Schulstoff aufgeholt habe und
Noch ein bisschen was anderes im Kopf hattest als das Abitur.
Mit offenem Arschgesäß. 4 Stunden Klausuren zu schreiben ist auch nicht schön. Ich hatte ja immer so meinen Schwimmring. Weil ich nicht sitzen konnte. Ja, ist ein Erlebnis gewesen, das muss ich schon sagen.
Und rückblickend hättest du die Klasse wiederholt?
Ja, nee, hätte ich nicht. Weil mir war das Umfeld wichtiger. Meine Freunde waren alle in der Klasse und die haben mich halt einfach auch getragen in der ganzen Zeit. Die haben mir geholfen und die waren für mich da. Und in einer anderen Klasse wäre das wahrscheinlich einfach anders gewesen, weil man sich nicht so gut kennt. Und deswegen
war das. Du weißt ja auch nicht, wie die reagiert hätten, weil die ja die Annika von vorher nicht kannten. Die kannten ja dann nur die. Ja. Was es manchmal einfacher macht, finde ich. Ja. Also wenn die einen neu kennenlernen, aber in mancherlei Hinsicht ist es auch schön, wenn es nicht so lange dauert, bis die sich dran gewöhnt haben, ja. Aber außerdem, das war das, was in der Situation für dich das Wichtige war. Also von daher, du wirst die Situation sowieso nicht mehr haben.
Ja.
Und ich glaube, es war in der Situation. Ich kenne das bei mir, war es das Studium. Also ich hatte ja die Schule Gott sei Dank fertig. Es war irgendwie so dieser Studienbeginn, ja. Ich bin auch hier reingekommen in der Reha mit dem ich kann jetzt hier auch 2 Monate bleiben, aber danach studiere ich. Ja. Und dann habe ich jemanden getroffen, der war zum 2. Mal hier. Ich habe mir gedacht, scheiße, ich will nicht nochmal kommen. Also mal ganz unabhängig davon, dass es toll war, ne? Naja, gut, toll ist so eine Reha auch nicht.
Ja,
also es war besser als Krankenhaus, ne? Man hat sich schon wohl gefühlt, aber es ist halt auch saumäßig anstrengend, ne?
Definitiv.
Und immer noch schmerzhaft. Und dann wird einem erstmal so bewusst, was eigentlich passiert ist und so. Das war zumindest bei mir so, dass ich dann nochmal so in eine Depression gerutscht bin. Mhm. Ne? Und bei dir war es ja einfach. Ich hatte so immer, mein Studiumbeginn habe ich immer weiter vorausgeschoben. Ne? Ich hatte ja auch im Endeffekt keinen Stress, außer den ich mir selbst gemacht habe. Mhm. Aber so dieses Ziel war schon wichtig. Also wenn ich da einfach so ziellos durch die Gegend gebrudert wäre, wäre nicht gut gewesen.
Ja, definitiv. Das hat mich auch, wie gesagt, auch echt getragen, so manchmal. Aber natürlich Reha war immer ein Thema, noch auch im Nachhinein. Nach der ersten Reha musste ich dann 4 Wochen später wieder zur Reha, weil meine Narben immer weiter aufgegangen sind und ich immer mehr offene Stellen hatte und das nicht mehr händelbar war. Also musste ich dann hier wieder her. Und das hatte ich dann so verbunden, dass ich, es waren ja Gott sei Dank 2 Wochen Herbstferien. Und dann habe ich halt jeweils nochmal 1 Woche vor den und 1 Woche nach den Herbstferien drangehangen. Und dann war ich eben nochmal hier. Aber das ist alles Zeit, die verloren gegangen ist. Ne? Weil man kann ja, also es ist ja hier kein Urlaub. Ne? Das weißt du ja noch. Also
ich ja, weiß das ja, aber du darfst gut. Das ruhig, ja, du redest ja nicht nur mit mir, also,
weil also ja, ich glaube,
Reha ist keine Kur, Reha ist keine Entspannung, Reha ist kein Wellnessurlaub, Reha ist kein Urlaub, das bitte euch allen hinter die Ohren schreiben, wenn da noch welche da sind und sonst unter die Nase oder unter das Kinn oder ja. Wo auch immer hin, das dürft ihr dann selbst entscheiden, wo es nicht weh tut.
Ja. Definitiv, also ein voller Plan, man weiß, was man den ganzen Tag dann über gemacht hat und sich dann abends noch hinzusetzen und Schule zu machen, ja, da braucht man schon ordentliche Motivation.
Ja.
Also.
Und Augenringe in Kauf nehmen. Ja. Ja, ich merke das ja momentan mit meinem Studium.
Ja, ja stimmt.
Gucke ich mich auch jeden Morgen im Spiegel an und denke mir, ah, scheiße, du musst mal mehr schlafen, du musst dich mal mehr erholen, aber haut halt nicht hin.
Nee.
Also irgendwo muss man Abstriche machen, es funktioniert nicht.
Ich sag mal so, es ist einerseits eine Erleichterung hier auf der Reha, weil man die Therapien so geballt in einem Haus hat. Ne? Man hat zu Hause ja diese Schwierigkeit, man muss dann noch zu diesen Therapien hinfahren und da noch und hier noch. Und hier ist halt alles in einem Haus. Die Wege sind halt kürzer. Das ist, glaube ich, mit das Entspannteste hier. So, kann ich für mich sagen. Aber ansonsten ist das absolut nicht Erholung.
Naja gut, du hast schon so diese Koordination und die Verantwortung wird dir abgenommen. Also Du brauchst dich nicht darum kümmern, dass die Kompression, also du musst sie nur in den Sack werfen und dann
genau
wird sie
sowas,
gewaschen.
Ja, das wird dir halt abgenommen.
Du musst dich nicht darum kümmern, wann du jetzt wie Verbände machst. Du musst dich nicht darum kümmern, das irgendwie mit deinem normalen Alltag zu vereinbaren. Also ich finde, es macht es schon um einiges einfacher auf der einen Seite. Wenn, ich sag mal, wenn man nichts daneben hat, dann ist es auf der einen Seite praktisch, weil man sich so darauf konzentrieren kann. Und auf der anderen Seite denke ich mir, also für mich ist das Wochenende immer zu kurz. A, dauert es bei mir ein bisschen, bis ich mich ausgeruht habe. Und B, also langweilig wird mir nie. Aber da bin ich, glaube ich, hier in der absoluten Minderheit. Also alle wünschen mir immer ein nicht langweiliges Wochenende. Ich denke, nee, ich habe keine Langeweile, aber gut. Aber anscheinend gibt es hier viel Langeweile. Und ich denke mir, wenn man sich nur so auf Gesundheit konzentriert oder auf das und es dauert so lange und es geht so langsam, das ist doch auch frustrierend, weil man nichts mehr nebenbei hat. Also für mich wäre das überhaupt nichts.
Ja. Das war auch der Grund, warum ich dann eben irgendwann gesagt habe, ich muss nach Hause, weil du umgibst dich ja die ganze Zeit mit kranken Menschen.
Ja.
So. Und dir geht es aber eigentlich am Ende der Reha oder beziehungsweise im Laufe der Reha besser. So. Und immer besser. Und das musst du dir immer wieder bewusst machen. Aber dadurch, dass du dich die ganze Zeit mit kranken Leuten umgibst, wird ja auch nur um Krankheit oder über Krankheit geredet. Und da habe ich auch immer gedacht, boah, distanzier dich. Du hast schon was geschafft, weil du bist jetzt schon weitergekommen und das ist positiv und das musst du sehen. Und nicht, es ist alles scheiße, weil ich bin ja krank. Mhm. Und deswegen habe ich so gedacht, also zum einen fand ich die Reha wie so eine Kuppel einfach toll. Man hat hier Gleichgesinnte, man ist nicht alleine.
Man weil hat draußen Menschen mit Kompressionskleidung, die auch so rumlaufen.
Richtig. Und genauso leiden wie man selbst. Aber zum anderen ist es natürlich so, dass ja auch jeder sein Päckchen trägt und das mal lauter und mal leiser.
Und es gibt hier so eine ziemlich infektiöse Krankheit, die immer die Runde macht, die Vergleicheritis. Was ich persönlich auch sehr anstrengend finde. Wie viel Prozent der Haut hast du verbrannt? Wie viele Monate lagst du hier da? Also ich bin sehr froh, dass du uns diese ganzen Zahlen erspart hast.
Ja.
Weil es bringt ja, also ich finde, es bringt wenig.
Ja, richtig.
Also so mit den Monaten, ja, aber manchmal so ein Überblick, ne, damit man überhaupt weiß, wo man jetzt ist. Aber als ob es, also man kann auch leiden, wenn man nur angeblich wenig verbrannt hat. Und man kann auch ganz gut davon kommen, wenn man viel, also von daher, ja. Aber generell finde ich es ziemlich anstrengend, so permanent unter Beobachtung zu sein. Und ich finde es anstrengend, weil es ist ja nicht nur eine Reha für Brandverletzte. Es gibt ja auch noch andere orthopädische und neurologische Patientinnen. Und ich finde es ziemlich anstrengend, weil ich in diesem Rahmen zwar alle was haben, ein Bein amputiert oder MS oder ein Schlaganfall oder wie auch immer, aber trotzdem finde ich, also ich fühle mich zumindest mit meinen sichtbaren Namen und dem Rollator und der Mütze und so weiter und so fort, ehrlich gesagt wie ein Alien. Und ziehe immer so die Blicke auf mich, ja. Und ich beobachte dann manchmal andere Leute, ob die auch so, also ob auch so auf die reagiert wird. Weil es kann natürlich sein, dass das bei allen so ist. Bin aber zu dem Schluss gekommen, dass ich da schon so ein buntes Schaf bin. Also ich finde, das nervt schon, also mich nervt es. Und manchmal habe ich so das Gefühl, das bin ich jetzt gespannt, was du sagst, ich bin jetzt ja genauso jung wie du, als du in der, also ich bin 20, du bist jetzt
24.
Fast 25. Ja. Sag mir das nicht. Naja, gut, mit 25, da ab 30 darf es das sein, aber mit 25 noch nicht. Da darf man sich noch freuen, dass man ein Jahr geschafft hat. Nein, man darf sich auch mit 30 noch freuen, ja. Egal. Ich habe so das Gefühl, das ist schon ein Grund für gerade ältere Menschen, einen direkt zu duzen, einen direkt zu fragen, na, was hast denn du für einen Unsinn gemacht? Oder irgendwie so ein Scheiß. Und es nervt mich. Es nervt mich tierisch, es verletzt mich nicht. Aber ich will einfach meine Ruhe haben, ja, und nicht von älteren Herren im Aufzug angequatscht werden, die mir dann sagen, ja, aber man muss ja auch noch mal gucken dürfen. Ich gesagt, gucken ja, anstarren nein.
Gut gekontert.
Tja, aber dann kam noch was zurück. Ich habe es schon wieder verdrängt, aber gut.
Ja, also ich sag mal so, ich war auch immer der Witz der Nation im Speisesaal, weil ich ja immer meinen Schwimmring hatte. Und ich hatte kein orthopädisches Kissen, sondern einfach einen stinknormalen Kinderschwimmring mit Muster drauf. Und ja, dann ging ich so in den Speiseraum rein und am Anfang der, also die ersten zwei, drei Tische schrien mir schon hinterher von wegen, schwimmen Sie nicht zu weit raus. Nein, Quatsch, schwimmen nicht so weit raus. So, gleich mal wieder geduzt, ne? Gut, ich war auch noch 18, aber trotzdem.
Nö, mit 18
ja, kann, man, ist richtig.
Kann Frau auch geduzt werden.
Und ja, weiß ich nicht. Ich habe mich einfach davon wirklich distanziert. Ich glaube auch, dass ich angestarrt wurde. Aber ja, ich hatte irgendwie ganz gute Reha-Kumpels hier, so, die auch brandverletzt waren, beziehungsweise irgendwie haben wir uns davon einfach auch so ein bisschen abgeschirmt von diesen Leuten, die meinen, irgendwelche Meinungen über einen bilden zu wollen.
Ich hatte halt den Nachteil, dass meine Reha-Kumpels ähnlich halt, oder manche von denen, also A, alle deutlich älter waren und B, ja, irgendwie mich auch nur belehrt haben oder so.
Ja,
also ich hatte leider erst gegen Ende wirklich jemanden auch gefunden, der so, also nicht gleich alt, von mir aus 20 Jahre älter, aber es war noch eher mein Alter. Ja, aber ich glaube, es ist wirklich, wenn man Menschen an seiner Seite hat, kann man sehr, sehr vieles verdrängen. Und ich glaube, es kommt aber auch drauf an, wenn du einen schlechten Tag hast, ja, dann macht dir das mehr aus, wie wenn du einen guten Tag hast, aber klar.
Ja, definitiv. Also
im Endeffekt besser da rein, da raus und gut ist. Aber vielleicht nochmal so ja, zur Info, weil ich da auch schon oft die Rückmeldung bekommen habe. Ich meine, ihr könnt als Feedback geben, was ihr wollt, aber ja, ich finde es immer ein bisschen anstrengend, wenn mir dann Leute sagen, ja, nee, das kann gar nicht so sein oder du bildest dir das ein oder übertreib mal nicht oder das ist ja gar nicht so. Und ich denke, wenn ihr jeden Tag mit mir unterwegs seid oder ab und zu mal in meiner Haut steckt, dann dürft ihr das sagen. Aber ihr kennt mich nicht, ihr wisst nicht, wie die Leute auf mich reagieren. Und das ist ja auch mit anderen so. Ich glaube, manchmal ist es besser, wenn wir nicht anderen Menschen sagen, was sie erleben, sondern das einfach dann doch ihnen überlassen, ihre Situation zu bewerten. Okay.
Gut, also Reha war abgeschlossen.
Reha war
Das Thema Reha ist jetzt einfach abgeschlossen. Es war natürlich nicht abgeschlossen, denn ich hatte noch vier weitere Aufenthalte. Aber lassen wir das kurz mal da so stehen.
Kann jetzt nicht jeder Reha. Jetzt sind wir morgen früh noch hier.
Es fällt mir jetzt nicht leicht, den Cut hier zu machen. Aber da das Gespräch noch genauso lebhaft jetzt mehr als eine Stunde weitergeht und ich das euch nicht alles auf einmal präsentieren möchte, machen wir hier mal einen Cut. Das war jetzt Part 1 von 3. Ihr könnt Annika sehr gerne Feedback geben über ihren Instagram-Account, gezeichnet durch Brandnarben. Ihr könnt auch gerne ihr uns Fragen stellen, weil das wird nicht die letzte, ich sag mal, Staffel von Folgen mit ihr sein, diese drei jetzt. Und wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Auf Wiederhören!